Hallo, liebe Klartext-Fans. Die nun folgende Folge ist leider von der Tonqualität überhaupt nicht das, was ihr von uns gewohnt seid. Allerdings ließ sich auf die Schnelle nichts mehr retten. Ich wünsche euch trotz allem viel Spaß mit Folge 80 eures Lieblingspodcasts Klartext bei Jens Bockisch. Samthandschuhe kann jeder.
Kann ich? Soll ich es so aussprechen, wie ich es jetzt gerade denke? Na sicher, denn hier spreche ich Klartext. Klartext bei Jens Bockisch. Samthandschuhe kann jeder.
Und in diesem Sinne heiße ich euch herzlich willkommen zu Folge 80 eures Lieblingspodcasts. Klartext bei Jens Bockisch. Samthandschuhe kann jeder. Ja, die Folge 80, die steht ganz im Zeichen eurer Fragen und meiner Antworten. Denn ich hatte ja in den sozialen Medien dazu aufgerufen, dass ihr mir Fragen stellen könnt, die ich dann hier im Podcast beantworte. Wichtig vorab ist zu erwähnen, ich kann das natürlich nur allgemein beantworten, weil manchmal kenne ich ja nicht die ganze komplexe Situation dahinter. Aber die Fragen, die mir dort gestellt wurden, das sind ja Fragen, die mir schon seit Jahren gestellt werden. Und ich werde die allgemein formulieren. Und sicherlich gibt es auch speziell für den einen oder die andere da draußen auch eine ganz andere Antwort. Aber ja, ich muss das ja irgendwie allgemein halten. Wenn du dich da nicht so abgeholt fühlst, dann kannst du natürlich gerne deine Frage mir auch schicken, die ich dann ganz spezifisch womöglich in der einen oder anderen Folge mal beantworten werde. Also ihr Lieben, ich fange mal zum Einstieg mit etwas an, was tatsächlich nicht nur einmal gefragt wurde. Achso, nochmal anders. Es gibt Fragen, die wurden in der Art öfter mal ähnlich gestellt. Die fasse ich dann zu einer Frage zusammen und ja, eine doch zentrale Frage ist die Frage nach meiner Frisur. Werdet ihr euch jetzt denken, was kommt denn jetzt? Für die mich noch nie gesehen haben, das mag es ja womöglich geben, dass ihr mich bis jetzt nur gehört und nicht gesehen habt, dann müsst ihr wissen, dass ich jemand bin, der so frisurentechnisch gerne auch mal was ausprobiert. Und allerdings die letzten Jahre habe ich dann einfach nur sitzen lassen, zwischendurch mal schneiden, dann kamen irgendwann Locken dazu, dann sahen das irgendwann nur noch verbunden aus. Und als wir jetzt beim vorletzten Mal ans Thema Haare rangingen, da haben wir uns überlegt, meine Friseurin und ich, wir wollen wieder was anderes. Also das soll jetzt mal anders werden, gerade auch im Hinblick auf das neue Single-Cover für meine neue Single Nur mit euch allein, habe ich gedacht, ich will mal irgendwie was anderes. Ja, übrigens, das wird an diesem Dienstag, wenn die Podcast-Folge rauskommt, wird es euch auf Instagram und Facebook und im WhatsApp-Status enthüllt, das neue Cover. Ja, und dann habe ich so zu Dani gesagt, ach, ja, so ein bisschen die Spitzen, aber vielleicht auch ein bisschen kürzer. Und dann sagte sie, ja, vertraust du mir? Ich sagte, ja, klar. Ja, dann lass mich mal machen. Ja, und dann hat sie mir halt einfach die Haare abgeschnitten. Also es gab eine neue Dauerwelle und die Haare haben wirklich ordentlich an Zentimeter verloren. Und dann musste ich schneiden, habe ich Daniela gesagt, mach noch mal ein bisschen kürzer. Das geht noch ein bisschen kürzer. Und jetzt kam die Frage auf, wie gefällt dir deine neue Frisur? Bist du damit zufrieden? Bereust du es, die Haare abgeschnitten zu haben? Leute, ich laufe ja nicht mit der Frisur rum, weil ich mich damit nicht wohlfühle. Ganz im Gegenteil. Ich kann euch sagen, dass es so, wie es jetzt gerade ist, ja, ich das richtig gut finde. Also das war mal eine Entscheidung, die war fällig. Das ist mal wieder ein bisschen was anderes. Und ich sag mal, wenn ich irgendwann wieder Bock auf länger habe, dann lasse ich sie wieder wachsen. Allerdings, aktuell verspüre ich da gar nichts nach. Das geht eher noch so in die Richtung, vielleicht irgendwann nochmal wieder so richtig kurz. Und nein, meine liebe Sabine, ich werde sie mir nicht rasieren, auch wenn dir das sehr gut gefallen hat. Und ich persönlich fand das jetzt auch nicht schlimm oder so. Ich habe das ja, glaube ich, über ein halbes Jahr so gehabt. Aber jetzt ist das halt gerade meine Frisur. Und ja, ich fühle mich pudelwohl damit. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bekomme tatsächlich im Internet, also bei Instagram, auch wirklich manchmal Nachrichten, wo Leute übergriffigerweise mit schreiben, deine neue Frisur gefällt mir aber nicht, dunkle Haare finde ich viel schöner, das Blond sieht aber doof aus. Meine Antwort, die ich darauf immer wieder geben kann, ist, dann sei doch froh, dass du nicht so rumlaufen musst. Vorzugsweise werden mir solche Nachrichten geschickt von Leuten, die grundsätzlich kein Profilbild drin haben, das sagt mir ja schon immer alles. Ich vermute dann ja immer irgendwelche ehemaligen Kolleginnen dahinter, die mich ärgern wollen. Nein, Gott. Ja, wie er will. Ne, was juckt mich anderer Leute Haare? Ich habe heute zum Beispiel im Internet ein Foto gesehen, wo jemand, den ich kenne, auch eine ganz andere Frisur, eine ganz andere Haarfarbe hat, was mir persönlich jetzt nicht gefällt. würde jetzt nie auf die Idee kommen, diesen Menschen anzutreiben und sagen, warum kacke siehst du denn aus? Oder oh, das sieht aber nicht aus, oh, das gefällt mir nicht. Fragen darf man mich immer alles, darauf gebe ich eine Antwort, das habe ich hiermit getan. Also meine Frisur, meine aktuelle Frisur, die etwas kürzeren Locken gefallen mir richtig gut. Ja, das mal dazu, um das jetzt hier auch mal zum Ende zu bringen. Ja, dann kamen so verschiedenste Fragen rein. Eine, die auch ganz oft kam, die spare ich mir bis zum Ende auf. Und auch da habe ich schon gesagt, ich kann ja immer nur aus meiner Warte antworten, wie ich das sehe. Aber jetzt gehen wir erstmal zu so einem Klassiker, der auch wieder kam. Warum halte ich nie durch? Am Anfang läuft alles und dann kippt es. Kennt ihr sicherlich auch da draußen. Ich kann schon mal so sagen, in meiner Welt ist es so, ihr haltet das nicht durch, weil du, ich gehe jetzt mal in die Du-Form, weil du versuchst, jemanden durchhalten zu lassen, der du gar nicht bist. Am Anfang, da bist du wieder motiviert, wie so ein Duracell-Hase, am besten noch auf Espresso. Du planst, du verzichtest, du ziehst durch, ja, und dann kommt das Leben, dann kommt der Stress, dann kommt die Müdigkeit, dann kommt irgendwie ein blöder Kommentar von einer Kollegin oder auch zu Hause und zack, alte Gewohnheit übernimmt wieder das Steuer. Ja, das Problem ist nicht dein Wille, in meiner Welt ist ein Problem oder eine Herausforderung dein System. Wenn du von 0 auf 100 startest, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du bei 120 gegen die Wand fährst. Nachhaltige Veränderung, die fühlt sich am Anfang fast langweilig an. Kein Drama, kein ab morgen komplett anders, sondern kleine, stabile Schritte. Durchhalten musst du in meiner Welt immer nur bei denen, die nicht zu dir passen. Wenn dein Alltag dein Verbündeter wird, dann brauchst du auch keine Disziplin-Show mehr. Dann hältst du nicht durch, dann baust du nur noch richtig auf, um das hier mal auf den Punkt zu bringen. Dann kommen wir schon direkt zur Frage 2. Warum, oder Frage 3, warum habe ich abends immer die schlimmsten Stresskappen? Da gibt es so viele Antworten drauf. Ich nehme jetzt mal die, die ich heute mal mit euch teilen will, weil die mir auch auf ganz oft vorkommt, weil du tagsüber einfach zu vernünftig warst. Morgens nur ein Joghurt, mittags ein Salat, am besten noch ohne Eier, zwischendurch bin ich ganz tapfer und abends, ja, da sitzt du da wie so ein ausgehungerter Wolf vom Küchen. Dein Körper ist nicht dumm. Der holt sich schon, was du ihm vorenthältst. Und jetzt kommt aber noch was dazu. Am Abend, da kommen Gefühle lauter hoch. Tagsüber lenkt dich alles ab. Abends bist du allein mit dir. Müdigkeit plus Emotion plus Verzicht in meiner Welt gleich negativ. Die Lösung ist nicht mehr Kontrolle, die Lösung ist Struktur, Sattessen, Eiweiß, Ballaststoffe, Regelmäßigkeit und vor allem aufhören, Essen als Belohnung oder Frust zu benutzen. Abends eskaliert nicht dein Hunger, abends eskaliert dein Ungleichgewicht. Und deswegen schaut auch mal, ob diese, wenn ihr denn dann so eine Planung gemacht habt für euch, ob die so richtig ist. Also wirklich, reicht euch denn morgens dieser Joghurt mit ein bisschen Geschmackspulver drin? Oder wäre es womöglich ratsamer, den ein bisschen aufzupimpen mit O, mit X oder mit Y oder mit Z? Da will ich jetzt gar keine Empfehlung aussprechen. Das kannst nur du ganz alleine herausfinden. Ich weiß zum Beispiel, ein Joghurt morgens würde mir nicht. Mir reicht eine Banane. Die reicht mir morgens um 10 inklusive meines Kaffees. Dann gibt es um 12 die Butterbrote auf Arbeit. Dann gibt es die Äpfel. Abends gibt es warm. Ja? Und dann hat man nicht mehr so diese, ja, ich preskaliere jetzt hier. Ich mich auch gerne im Snack. Ihr wisst, bei mir vorzugsweise von mir hält, habe ich auf der Arbeit auch im Spin. Da gibt's mal einen Keks, da gibt's mal dies, da gibt's mal das, da gibt's mal anderes. Das zum Beispiel, das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Ja, das geht ja auch gerade so um diese Durchhaltegeschichte nochmal. Für mich war das damals undenkbar, und ist es auch heute noch und wird es immer sein, dass ein Leben ohne Süßigkeiten funktionieren muss, kann, soll. Kann sowieso, wir können uns alles gewöhnen, wenn wir wollen, aber wollen wir das? Ich will das gar nicht. Ich wusste aber, dass ich gewisse Dinge nicht mehr will, weil sie das Übergewicht so stark unterstützen. Und ich habe das Gefühl, ich habe mich da nicht so gut im Griff. Also habe ich gesagt, das und das kommt weg, das und das darf bleiben, das findet statt, das gehört für mich zu meiner neuen Ernährung dazu, und das darf auch Schokolade sein, weil ich gerne Schokolade esse. Aber zum Beispiel muss ich keine Chips im Schrank haben, die mir gefährlich werden könnten, wenn ich wieder emotional unterwegs bin, weil so gerne mag es gar keine Chips. Also nicht, dass ich die nicht mögen würde, aber ich muss es nicht machen. Ja? Also lasse ich das noch weg und von dem anderen habe ich einen guten Umgang mitgelernt. Dann habe ich eine Frage bekommen, die fand ich auch ganz gut, die will ich euch vorlesen. Warum schaffe ich es, für andere stark zu sein, aber bei mir selbst nicht? Und darauf fällt mir direkt ein, und das ist so mein Gefühl, weil du Verantwortung für andere ernst nimmst und dich selbst nicht wichtig genug. Ja, wenn zum Beispiel dein Kind irgendwas braucht, wenn du Mutter bist oder Vater, ja, dann funktionierst du. Wenn dein Chef Druck macht, dann funktionierst du. Und wenn es um dich geht, dann verhandelst du. Du behandelst dich, so habe ich es erlebt, ja, fühle dich angesprochen oder auch nicht, du behandelst dich wie die letzte Priorität auf deiner eigenen Liste. Und jetzt kommt mal der Klartext. Solange du dich selbst nicht ernst nimmst, wirst du auch dein Verhalten nicht ernst nehmen. Selbstfürsorge, das ist kein Wellnessgedöns, das ist Selbstrespekt. Wenn du für alle anderen kämpfen kannst, kannst du das auch für dich. Du musst nur aufhören zu glauben, dass du es nicht wert bist. Mach dich zur obersten Priorität. Und ja, das ist leicht gesagt von einem Single-Mann, der keine Familie am Arsch hängen hat, die immer irgendwie irgendwo was wollen. Ich bleibe dabei, ich habe es immer gesagt, ich werde es immer sagen, sprechende Menschen kann geholfen werden. Ich hatte das auch gerade letzte Woche im Coaching, da habe ich auch mit einem Mitglied drüber gesprochen. Ihr müsst mit eurem Umfeld sprechen, ihr müsst sagen, was ihr wollt, ihr müsst sagen, was funktioniert und was nicht. Und ihr wisst, ich fange wohnt in der Ich-will-nicht-Straße. Ja? Das nächste Frage, auch wieder so ein Klassiker. Warum sabotiere ich mich immer selbst, wenn es gerade gut läuft? Das kann ich dir sagen. Weil Veränderung Angst macht. Nicht das Scheitern, sondern der Erfolg. Wenn du wirklich schlank wirst, selbstbewusst wirst, sichtbar wirst, dann verändert sich dein Umfeld. Erwartungen steigen. Vielleicht musst du dich klarer positionieren. Vielleicht passt du nicht mehr überall rein. Also machst du unbewusst einen Rückzieher, ein bisschen mehr Essen, ein bisschen weniger Bewegung und dann kannst du sagen, siehste, klappt halt nicht. Selbstsabotage ist oft Selbstschutz. Aber hier kommt der Haken. Du schützt dich vor deinem Leben, das du eigentlich willst. Die Frage ist nicht, warum mache ich das? Die Frage ist, wovor will ich mich eigentlich bewahren? Denk da mal drüber nach. Das wäre so eine Idee. Ja? Und dann natürlich auch wieder so ein schöner Klassiker. Warum fühle ich mich nach einem Rückfall wie ein kompletter Versager? Weil du aus diesem einen Moment eine Identität machst. Du hast so viel gegessen, Punkt. Aber in deinem Kopf wird daraus, ich bin undiszipliniert, ich krieg nie hin, typisch ich. Ein Ausrutscher ist ein Verhalten. Versager ist ein Urteil. Du würdest nie mit irgendjemand anders so reden, wie mit dir selbst. Und jetzt hör mir mal ganz gut zu da draußen, du dir diese Frage gestellt hast. Rückschritte sind kein Beweis, dass du unfähig bist. Sie sind der Beweis, dass du lernst. Nur wenn nichts verändert, fällt nichts zurück. Und wer wieder aufsteht, ist alles. Aber kein Versager. Ja? Und das finde ich ganz wichtig, dass ihr das so ein bisschen im Kopf habt. Und jetzt kommt nochmal so eine Frage. Die war vorhin schon in der Einfrage so ein bisschen mit drin, aber ich will sie nochmal ein bisschen anders dann auch beantworten. Warum kann ich mich morgens motivieren und abends ist mir alles egal? Morgen entscheidet dein Kopf. Da ist der nämlich wach. Tada! Abends entscheidet dein Zustand. Morgens bist du ausgeruht, da bist du klar, da bist du vernünftig. Du denkst an Ziele, du denkst an die Zukunft, du dieses, ja, diesmal, da ziehe ich alles durch. Und abends, da bist du unter Umständen müde, da bist du überreizt und voll mit den Eindrücken vom Tag. Ja, und dann übernimmt nicht mehr dein Plan, sondern dein Bedürfnis nach Entlastung. Abends ist kein Motivationsproblem, abends ist Energiemanagement. Du versuchst abends Entscheidungen zu treffen, die du morgens geplant hast. Das klappt nur, wenn du die Entscheidung vorher schon getroffen hast, vorbereitetes Essen, klare Struktur, feste Abläufe. Ja? Willenskraft ist keine Charaktereigenschaft, Willenskraft ist ein Akku. Und deiner könnte unter Umständen abends leer sein. So will ich das jetzt einfach mal in dem Moment beantworten. So. Dann auch noch so eine Sache. Warum esse ich weiter, obwohl ich längst satt bin? Weil Sättigung im Körper entsteht und Aufhören im Kopf. Dein Körper sagt, irgendwann reicht, aber dein Gehirn sagt, wieso, schmeckt doch noch, tut doch gut, bleib doch noch kurz hier, iss mir noch kurz weiter. Du isst nicht mehr aus Hunger, sondern aus Gefühlserhalt. Du wirst im Moment nicht beenden. Das Essen ist dann Pause, das Essen ist dann Ruhe, das Essen ist Abschalten. Viele hören erst auf, wenn das Essen weg ist, nicht wenn sie satt sind. Satt sein beendet den Hunger. Aufhören beendet den Moment. Und genau deshalb fällt es so schwer. Aber lässt sich alles lernen. Komm dazu gerne mal mein Coaching, da erzähle ich dir da noch viel mehr drüber. Ja, jetzt kommt meine nächste Frage, die das hätte auch bei mir sein können von vor 14 Jahren. Warum nehme ich zu, obwohl ich eigentlich gar nicht so viel esse? Und die Frage ist geil, ne? Weil viel kein Gefühl ist, sondern eine Summe. Die zwei Kekse hier, der Snack da, ein Schluck beim Kochen, die Handvoll zwischendurch. Nichts davon wirkt groß. Aber der Körper rechnet alles zusammen, auch wenn du es nicht tust. Gewicht entsteht selten durch eine große Eskalation. Es entsteht durch tausend kleine Selbstverständlichkeiten. Du isst nicht bewusst zu viel, du isst unbemerkt zu oft. Und genau deshalb fühlt es sich unfair an. Ist es aber nicht. Es ist nur ehrlich. Ja, ich könnte jetzt wieder von der Arbeit erzählen, von den Celebrations oder den Merci-Petits. Natürlich sind 3, 4 Merci-Petits, die ich mir da mal kurz in den Mund stecken könnte, nicht viel. Aber wenn ich das jetzt über den Tag verteilt, mehrfach tue, dazu noch das Essen hier, das Essen da und die ganzen vielen Kleinigkeiten, das summiert sich. Und deswegen sage ich immer, diese unbewussten Dinge, die müssen bewusst werden und die müssen wir verstehen. Und ja, dann läuft die Nummer auf. So würde ich das mal meinen. Ist alles ein Lerneffekt, dauert, geht nicht von heute auf morgen und ja, so würde ich das mal sagen. Warum funktioniert es im Urlaub ohne Stress und zu Hause gar nicht? Habe ich die Frage jetzt richtig gehabt? Ich glaube ja. Ja, weil du zu Hause dein gewohntes Umfeld lebst. Urlaub hat ja klare Zeiten, weniger Entscheidungen, mehr Bewegung, weniger emotionale Trigger. Zu Hause hast du Routinen, Orte und Situationen, die dein Gehirn mit Essen verknüpft hat. Super, gleich schmecken. Küche, gleich probieren. Stress, gleich belohnen. Du kämpfst nicht gegen Hunger, du kämpfst gegen Verknüpfungen. Und Gewohnheiten wohnen nicht im Körper, sie wohnen in Orten. Ja, und im Urlaub ist das eben so, da ist man ein bisschen entspresster, da geht mir die Sache etwas lockerer an, kann aber auch zu Hause super funktionieren. Geht auch genau umgekehrt, dass man sagt, Mensch, bei mir funktioniert zu Hause super, da bin ich nämlich in meinen Routinen und kippe ich hin und im Urlaub gar nicht. Aber ja, hier war eben die Geschichte, dass das im Urlaub besser funktioniert, ja, weil weniger Stress womöglich da ist. Und da geht es eben darum, den Stress mal irgendwie zu analysieren und wie kann ich daran arbeiten. Da habe ich hier noch eine Frage. Warum brauche ich immer einen Neustart? Montag oder am 1. oder nächsten Monat? Ihr erwartet da draußen wohl ganz oft Perfektion. Und der Neustart, der fühlt sich immer sauber an. Ohne Fehler, ohne Vergangenheit. Aber Veränderung passiert nicht im perfekten Moment, sondern mitten im Chaos. Jeder Neustart ist oft nur ein eleganter Aufstieg. Du wartest auf den richtigen Zeitpunkt, statt den nächsten richtigen Schritt zu machen. Einen neuen Anfang. Du brauchst eine neue Reaktion in diesem Leben, in dem du dich gerade befindest. Und nicht dann dieses, dann höre ich jetzt morgen, fange ich wieder an. Aber womit denn? Hast du mal eine Idee, womit du anfangen willst? Oder wieder derselbe Rotz? Das ist etwas. Und jetzt gucke ich mal gerade, was habe ich hier noch? Die Zeit, die rennt da weg. Dann nehme ich die nochmal, bevor ich dann zur finalen Frage, wo Möglichkeit kommt. Warum habe ich Angst zuzunehmen, selbst wenn ich normal esse?
Und jetzt kurz etwas Werbung.
Ihr Lieben, es ist Zeit für ein kleines bisschen Ahead-Werbung. Und am Dienstag, den 24. Februar 26, ab 18 Uhr, ja, da startet er, unser großer Community-Sale mit bis zu 35% Rabatt. Das alles wie immer mit meinem Rabattcode Klartext. Und hier mal ein paar Beispiele für euch. 35% Rabatt auf alle Sirups, auf alle Chocolate Chunks. 30% Rabatt auf alle Fruchtaufstriche und auf alle Merch-Artikel. 25% Rabatt auf alle Whey-Proteine, Clearways und. Flavor Powder zum Beispiel sind auch noch dabei. 20% Rabatt auf alle Proteinriegel, auf alle Nusscremes. 15% Rabatt auf alle Probierpakete, auf unsere Gummies. Also Leute, haut mal richtig einen raus, macht euch eure Schränke richtig voll, bis zu 35% im Community Sale bei Ahead, das Ganze ab Dienstag, den 24.02. um 18 Uhr geht's los, Rabattcode Klartext, wie immer mit am Start. Viel Spaß beim Bestellen und denkt bitte dran, wenn ihr im Februar noch bestellt, dann schickt mir bitte einen Screenshot mit eurer Bestellung, denn dann nehmt ihr an der Verlosung von einem Warenwertgutschein im Wert von 50 Euro teil. 4 Stück an der Zahl verlose ich. Also,
Viel Spaß beim Bestellen.
Das war es schon mit der Werbung.
Also meine Antwort darauf konnte sein, weil du deinem Körper nicht vertraust. Du glaubst, Kontrolle gleich weniger essen, aber der Körper funktioniert besser mit Versorgung als mit Mangel. Wenn du lange gegen ihn gearbeitet hast, dann fühlt sich diese Normalität erstmal wie ein Risiko an. Doch Gewicht schwankt. Zunahme passiert ja nicht durch eine Mahlzeit, sondern durch dauerhaftes Verhalten. Alles entsteht, wenn du denkst, alles hängt an diesem einen Tag. Tu das nicht. Er hängt an deiner Richtung. Warum vergleiche ich mich ständig mit anderen, die es scheinbar schaffen? Da finde ich diese Frageformulierung schon ganz gut, die es scheinbar schaffen, weil du Ergebnisse siehst. Aber du kennst ja die Wissen gar nicht, wie die Menschen da hingekommen sind. Vergleich deinen Alltag mit ihrem Außenbild. Du siehst das Gewicht, nicht die Geschichte dahinter. Vergleiche motivieren selten. Also in meiner Welt entwertet das meistens. Dein Körper reagiert auf dein Leben, nicht auf das Leben anderer. Ja? Fortschritt entsteht, wenn du dich mit dem Gestern vergleichst, aber nicht mit fremden Realitäten. Das ist ganz, ganz wichtig. Lass das sein. Ich werde das nie vergessen, wie oft habe ich in meiner Karriere Geschwister da gehabt, beste Freundinnen, Mann und Frau, ja, Ehepaar oder überhaupt Partner. Die haben sich da miteinander verglichen. Ja, womöglich haben sie zu Hause dasselbe gegessen, aber der Alltag war doch ein ganz anderer. Vielleicht ist der Mann doch noch mal in die Kantine gegangen oder die Frau hat doch noch mal mit den Kolleginnen den Weihnachtsmarkt besucht, was nicht so eingeplant war. Und dann hier noch und dann, das sind doch alles ganz andere Dinge, da kann ich das dann nicht miteinander vergleichen. Das kann ich nicht nur tun, wenn ich in derselben Lebenssituation bin und es ist identisch abläuft. Ja, wo ist das denn so? Nee, funktioniert so nicht. Ne? Ja, und dann beantworte ich jetzt noch eine Frage, die wirklich sehr oft in der Form gestellt wurde. Wie gehst du mit emotionalem Hunger um? Wie schaffst du es, nicht ins emotionale Essen zu verfallen? Und hier ist nochmal die ganz ehrliche Antwort. Ich schaffe das gar nicht. Also nicht immer, also dass ich mal nicht ins emotionale Essen verfalle. Jetzt müssen wir ja mal gucken, von welchen Emotionen sprechen wir, von welchen Gefühlen. Und ich habe für mich erstmal rauskristallisiert, damals, als ich angefangen habe mit Abnehmen, was ist denn deine Baustelle? Bei mir ist es der Stress. Stress. Wenn ich in den Stress komme, dann habe ich früher oder kam, dann habe ich gegessen. Wenn ich Stress ist ja auch nochmal unterschiedlich zu bewerten, da gibt es ja verschiedene Dinge. Wenn ich unter Druck geraten bin oder was weiß ich, dann habe ich schon mal gerne emotional gegessen. Diese Baustellen habe ich versucht noch zu bezeichnen. Traurigkeit ist eine Emotion, die ich ja ganz lange gar nicht kannte, also nicht zumindest diese Traurigkeit, von der ich jetzt spreche, wirklich die Trauer über den Verlust von Menschen. Ich sag mal, als damals der Papa meiner besten Freundin gestorben ist, war das für mich das erste Mal, dass ich mit dem Thema Trauer konfrontiert wurde. Das Gute war, dass ich da schon auch auf einem richtig guten Level war, eben gar nicht mehr so reagieren zu wollen, wie ich früher getan hätte, weil ich einfach weiß, dass gewisse Dinge einfach nicht bringen. Und wenn ich jetzt über die Traurigkeit spreche, wenn ich jetzt zum Beispiel an Chris denke, der ja nun mal jetzt im April 3 Jahre nicht mehr da ist, dann habe ich heute einen Umgang. Punkt 1, lasse ich Traurigkeit zu, ich lasse Tränen zu, ich heule mir ein vor mich hin und dann gibt es danach ja die wildesten Beleidigungen für ihn auf Niederländisch, damit er mal genau weiß, wie ich darüber denke, dass er jetzt eben nicht mehr da ist. Gerne auch vorzugsweise mal das Fenster ausgerissen, frische Luft eingeatmet und dann so ein paar nette niederländische Sätze in die Nacht gesprochen. Das kann man sich beibringen. Also bei mir ist wirklich die Sprüche, die ich auch im Kopf habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in so ein emotionales Essen verfallen würde, ja, dann ist es eher so ein Ei, weil ich mir dann eben abfälle und mir den Hals zieht, so. Ich habe einfach diese Sachen nicht mehr da. Ich habe diese Dinge nicht mehr im Haus. Und ich schaffe immer einen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Also wenn ich jetzt, ich sage jetzt einfach mal, die Situation der folgende: Ich bin jetzt irgendwie total traurig und habe jetzt gerade das Gefühl, boah, ich müsste Schokolade essen, weil danach bin ich jetzt ja nicht mehr. Dann ist schon mal, bringt mir direkt einen Satz in den Kopf, so, ne? Ja, wenn nun mal nicht das Problem ist, kann es nicht die Lösung sein. Ich muss dann raus aus der Situation. Das ist wichtig. Auch raus aus der Gefahrenzone. Ja, ich kann ja nicht sagen, boah, ich bin gerade traurig, ich habe jetzt gerade Lust auf Schokolade, weil du hast mich ja betäubt und mich glücklich gemacht, danach war ja wieder alles gut für ein paar Minuten. Ja, dann stehe ich natürlich nicht vom Süßigkeiten-Schrank, guck da rein und probiere, wie stark es sein kann. Selbst wenn ich ihn öffnen würde, sind da keine Produkte drin, die ich damit verknüpft habe. Wir haben ja vorhin von Verknüpfung gesprochen, oder ist mit euch. Früher war das ja so, traurig sein, Kinderriegel. Traurig sein, Kinderbueno. Übrigens alles unbezahlte Werbung. Also all diese Produkte, gibt es hier nicht mehr. Oder zumindest nicht in Phasen, wo ich das Gefühl habe, sie könnten mir gefährlich werden. Diese Dinge, die verknüpft sind für uns, die müssen wir auslöschen. Und da finde ich ganz wichtig, das hat nichts mit Verzicht zu tun. Wir müssen ein neues Verhalten lernen im Umgang mit diesen Dingen. Und gerade am Anfang gehören solche Dinge nicht mehr in einen Haushalt. Da gehört das rein, was damit nicht verknüpft ist. Und ja, ein Ei ist da nicht mit mir, ist da nicht verknüpft. Das esse ich dann einfach, wenn ich jetzt gerade meinen würde. Oder eben auch, wenn wir mal weg von den Emotionen gehen. Wenn auch ich mal so ein Tag zwar gut geplant habe, aber der gar nicht funktioniert hat, weil sie da irgendwie was außer Kontrolle geraten, dann sind es diese Dinge, die zu Hause auf mich warten. Die müssen da sein. Die Eier müssen abgekocht, fertig da sein. Ich kann nicht, wenn ich Hunger mit meinen Kniekehlen habe übertrieben gesehen, kann ich mich erst hinstellen, den Thermomix machen und sagen, so, jetzt machen wir in 12 Minuten die Eier fertig. Die müssen da sein. Alles das, was mich unterstützen kann in so einer Situation, muss da sein, muss fertig sein. Fertiggerichte wegen meiner, mal irgendwie eine Tütensuppe oder was, weil es schnell geht. Es muss alles da sein. Das ist, glaube ich, die große Kunst. Ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass es die Sprüche sind, die ich mir selber im Kopf parat gelegt habe, die meine Emotionen dann steuern. Und ganz wichtig, immer raus aus der Situation und bitte die Endgegner nicht im Haus haben. Und wir haben sie nur dann im Haus, wenn wir uns selber immer wieder die Beine stellen wollen. Entweder hast du jetzt Bock auf eine Veränderung und kriegst den Arsch hoch, dann bitteschön. Ja, oder fang immer wieder morgen an oder Montag oder im nächsten Monat oder. Ja, meine Lieben, wenn ihr Unterstützung braucht, wenn ihr sagt, Mensch, ne, der Jens, der ist da richtig gut drauf, da möchte ich mal gerne ins Coaching gehen, ja, dann kommt ihr gerne vorbei, meldet euch gerne bei mir an, wir haben tolle Angebote und ja, einmal die Woche ist Coaching, immer Dienstag um 19.30 Uhr. Ab 19 Uhr besteht die Möglichkeit für ein kleines Gespräch vorneweg. Ja, dann gibt es noch unseren Klartext-Kompass mit irgendwann final 12 Wegweisern. Ja, wo ihr einfach so im, ich nenne das immer gerne Selbststudium, einfach mit euch selbst in eurem Tempo mal so ein bisschen an euch arbeiten könnt. Da gibt es schnelle Impulse, tolle Videos, tolle Materialien, die ihr in eurem Tempo erarbeiten könnt. Und ja, das war Folge 80. Aber einen kleinen Hinweis habe ich noch. Die Folge 100. Die wird eine Live-Podcast-Aufnahme werden. Und ich sag mal so, sichert euch mal bitte ein Ticket. Macht das also. Das könnte echt gut werden. Fragt mal die Leute, die bei der letzten Veranstaltung dabei waren. Die hatten alle Spaß. Die haben richtig was gekriegt für ihr Geld. Den Link zu den Tickets, die findet ihr in den Shownotes und auf meinem Instagram-Profil und überhaupt und sowieso. Und ich würde mich freuen, wenn wir richtig viele Leute wären bei der Aufzeichnung zur 100. Folge. Klartext bei Jens Bockisch, Samtantur kann jeder. Das Ganze am 27.06.2026, denkt mal so, Start wird 18 Uhr sein, im Bonny-Stadtteilzentrum in Gelsenkirchen-Hasse. Tolle Gäste sind mit dabei, der liebe Marco hat schon zugesagt, aka Echtzeitprinzessin, die liebe Gelling ist dabei, aka Miss Dingeling, der liebe Pascal Vogt ist dabei, mein Freund und Musikproduzent, und ja, ich brauche kein Gewesen machen, natürlich! Werde ich auch was singen? Was es denn dann sein wird, das werden wir dann sehen und würde mich freuen, wenn ihr dabei wärt. Also ihr Lieben, das war sie, die Folge 80. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Ihr hört mich nächste Woche wieder. Ich sag einfach mal, bleibt gesund und bunt. Euer Jens.